Also ich würde sagen, ich fange mal an. Viel mehr werden wohl nicht kommen. Erstmal Mahlzeit und guten Morgen. Also ich bin Ender Gunnar Zibeltüte und werde euch jetzt was über das Signaturgesetz und zwar auf der Karte erzählen. Erstmal ein kleines bisschen Hintergrund, dann ein großer Teil über die Wien-Spezifikation selbst. Und dann noch was, wie es dann wirklich auf der Karte aussieht, anhand der Karte von Telisec. Es gibt noch so eine von, also ich habe hier selbst so eine Karte von der Telisec. Es gibt auch zum Beispiel auch noch von der Postkammer eine bekommen. Da gibt es aber einen netten Paragraph in den AGBs. Nummer 11, Absatz 3, die bereitgestellte Chipkarte ist Zeintrast nach Vertragsbeendigung ohne weitere Aufforderung zurückzusenden. Ja, genau. Und bei solchen AGBs macht es also wirklich keinen Spaß, sich irgendeine Signaturgesetzkarte von denen irgendwie zuzulegen. Also erstmal ein bisschen Hintergrund. Also angefangen hat es halt 1997 mit dem Gesetz zur digitalen Signatur. Unsere Politiker tun auch wirklich was. Das war wohl so eine der ersten Gesetze, die sich irgendwie mit so digitaler Signatur oder elektrischer Signatur oder wie auch immer befassen. In Amerika gab es noch welche. Und dieses Gesetz hat halt den großen Nachteil, dass es sehr unflexibel ist. Es versucht halt irgendwo eine maximal große Sicherheit hinzubekommen, die sicherlich nicht in allen Fällen wünschenswert und da dann auch zu teuer ist. Also so ein Zertifikat von Telisec kostet im Jahr 100 Mark. Und wenn man dann noch einen Kartenleser kaufen möchte, mit Pinpad, damit man zumindest auch beim trojanischen Pferd vom Rechen aus nicht die PIN bekommt, dann kommen nochmal 200 Mark drauf als Einstiegsinvestition und die Karte selber kostet am Anfang auch nochmal 50 Mark. Also man zahlt am Anfang 350 Mark bei der Telisec, oder zumindest würde man zahlen, ich habe noch keine Rechnung gekriegt, seit irgendwie eineinhalb Jahren oder so, oder zwei Jahren. Also man würde am Anfang 350 Mark bezahlen, damit andere Leute ihre Sicherheit haben. Weil Signatur ist ja nicht für einen selber, sondern immer nur für anderen. Und das halt, also mal gucken, wo sich durchsetzt. Also für Anwälte, die haben ja irgendwie ihre eigene Unter-CA, also da ist es wohl ganz sinnvoll, aber es ist halt irgendwie zu unflexibel gewesen. Jedenfalls 97, am 22.10. kam dann die Verordnung zur digitalen Signatur, in der dieses Gesetz dann noch ein bisschen dann die fehlenden Stückchen angepasst werden, also welche Stellen irgendwie zuständig sind. Und 98 kam dann ein DIN NI 17.4 Specification of Chip Card Interface with Digital Signature Application Function according to SIGGI and SIGVI version 1.0. Und da werde ich jetzt ausführlich darüber erzählen, vielleicht noch kurz, Chipkarte heißt im Beamtendeutsch Signaturerstellungseinheit. Diese DIN-Spezifikation enthält Informationen zum ATR und Übertragungsprotokolle, also ein bisschen Einschränkungen. Wer war denn gestern nicht da in meinem Vortrag? Doch noch ein paar. Also am Blockanfang, diese Adressbyte wird zum Beispiel als 0 definiert. Dann sind hier definiert Dateien, welche Dateien auf der Karte liegen sollen oder auch teilweise müssen. Und welche Inhalte und welchen Aufbau diese Inhalte haben müssen. Dann sind spezifiziert Befehle, die man an die Karte schicken muss, um die Arbeit zu errichten. Und auch ganze Befehlsequenzen, zum Beispiel, wie muss eine Authentifizierung ablaufen, Befehl, Befehl, Antwort, Befehl, Antwort, Befehl, etc. Und es wird ja auch eine Unterscheidung gemacht für Karten, die nur für eigene, also entweder Privatbesitz oder halt in eigenen Firma, angewandt werden oder für Karten, die an öffentlichen Terminals verwendet werden. Also erstmal zum Anwendungsgebiet eigene Computer. Der wird laut DIN als vertrauenswürdig betrachtet, was eine recht gewagte Annahme ist, weil es ja doch eine recht viele Zahl an Viren und Trojanern gibt, die sich recht verbreiten, und ich denke mal, es gibt nicht viele, die nicht in irgendeiner Weise irgendwann mal von sowas betroffen waren. Und das halt, gut, momentan gibt es sicherlich noch keine Viren und Trojaner, die jetzt speziell auf irgendwelche Signaturgesetzkarten abzielen, wohl einfach, weil es einfach noch zu wenig davon gibt. Aber wenn sich sowas in der Richtung mal durchsetzen wird, dann ist sicherlich davon auszugehen, dass es mal Trojaner-Viren gibt, die extra auf diese Signaturkarten abzielen, um da damit irgendwelchen Blödsinn zu machen. So. Da ist eben vorgesehen, dass nach einer PIN-Eingabe alles, was da rankommt, einfach signiert wird. Optional ist noch vorgesehen, dass es nach jeder PIN-Eingabe nur eine Signatur möglich ist. Und optional ist auch möglich, dass man die Signaturen auf der Karte in einem Logfile mitloggt. Mehr dazu noch später. Es hört sich besser an, als es ist. Dann das andere Kartentyp ist für Karten, die auch an Kundenterminals geeignet sind. Es wird hier nicht davon ausgegangen, dass das Kundenterminal vertrauenswürdig ist, sondern es wird eine gegenseitige Authentifizierung zwischen Karte und zwischen Terminal verlangt. Und zu diesem Zwecke gibt es von der RecTP, also der RootCA, noch eine zweite CA, die extra Zertifikate für Karte und für Terminal ausstellt für diese Authentifizierungszwecke. Im Gegensatz zu der anderen RootCA, die für Personen gedacht ist und eben nur Zertifikate für Personen ausstellt. Und außerdem ist hier noch vorgesehen, dass eine Authentifizierung vom Terminal zum Kunden hin passiert. Optional ist auch hier wieder eine PIN pro Signatur nötig und Login. Die Authentifizierung Terminal-Kunde, die passiert über so einen Display-Message. Gestern in diesem IC-Kartenvortrag, da kam ja vom Referenten auch der Vorschlag oder so, dass diese Kartenterminals an der Kasse Nachrichten anzeigen, die von der Karte gelesen werden können, nachdem sich das Terminal gegenüber der Karte authentifiziert hat und somit der Kunde dann überprüfen kann, dass das Terminal echt ist. Hier ist also wirklich dann so vorgesehen in dieser Spezifikation, dass das passiert. In der Datei EFDM, DM steht für Display Message, also diese ganzen Dateinamen, die irgendwie lesbar sind, die sind eigentlich nur so virtuell und fürs Verständnis der Leute gedacht. Die eigentlichen Dateinamen von der Karte sind immer nur diese 2 Bytes, die dann später auch noch dahinter stehen. Diese Datei enthält 8 Bytes. Die vom Kartenhalter frei bestimmt werden können. Der kann die dann lesen, schreiben, nachdem er seine PIN verifiziert hat. Und andere Möglichkeit, die zu lesen, ist nach einer Authentifizierung mit entsprechenden Schlüssel vom Terminal. Also das Terminal kann zuerst eine gegenseitige Authentifizierung zwischen Terminal und der Karte fahren, mit Hilfe von diesen Authentifizierungszertifikaten, die ich vorhin erwähnt habe. Und danach hat es erst das Recht, diese Datei zu lesen und kann es dem Kunden anzeigen. Und erst wenn der Kunde diese Nachricht hier sieht, weiß er, dass das Terminal irgendwie echt ist und gibt erst dann seine PIN ein. Da muss man halt irgendwie auch sicherstellen, dass halt das Terminal außenrum irgendwie nicht manipuliert werden kann. Gestern kam ja beim IC-Kartenvortrag der Vorschlag, dass man diese ganze Sicherheitsarchitektur mit irgendwelchen Stromschleifen und Druck und Laser und sonst irgendwas, dass man die ersetzen könnte durch irgendwie einzelne Chipkarten, um die Schlüssel sicher aufzubewahren. Für den Schlüssel sicher aufzubewahren reicht es sicherlich. Aber wenn ich außenrum das nicht absichere, dann kann ich ja da irgendwelche Schalter noch reinbauen, die zum Beispiel die Tastatur irgendwie mitschneiden oder irgendwas, um die PIN abzuspeichern. Also deswegen wird man bei dem Fall, auch wenn man die Schlüssel auf irgendeiner Chipkarte drauf hat, bei solchen Geräten wohl nicht darum rumkommen, dass die irgendwie tamper-proof oder tamper-resistent gesichert sind. Bei den Kommandosequenzen sind also hier spezifiziert irgendwie Applikationseröffnungen, Lesen von Seriennummern etc. Dann Authentifizierung des Karteninhabers, wie wird eine PIN hingeschickt. Dann Erzeugung von Signaturen, wie stelle ich die richtige Umgebung für Signatur ein, was für Kommandos schicke ich hin, wie schicke ich die Daten hin. Dann Überprüfungen von Signaturen werden auch angeboten, die Kommandosequenzen. Und schließlich noch Kommandosequenzen, um Dateien auszulesen, sind auch noch angegeben. Es geht hier zum Beispiel um die Authentifizierung vom Terminal gegenüber der Karte, weil das Kernel hat ja auch Zertifikate, die nicht X509 basiert sind, sondern einfach Strukturen haben und die kann dann die Karte verifizieren. Oder halt wirklich, dass man halt von irgendwo eine Signatur her hat und die blanke Hash und Signatur an die Karte hinschickt und die mit einem Public Key überprüft. Also auf der Karte selbst ist der Public Key der RootCA drauf. Und über diese Spezifikation ist es möglich, also bei diesen Authentifizierungszertifikaten, sogar, dass man halt ganze Zertifikatshierarchien durcharbeitet. Also eins ist das CA-Zertifikat von irgendeinem Kartenausgeber überprüfen mit der RootCA, dann Public Key daraus abspeichern, dann das Zertifikat von dem Terminal reinladen, überprüfen mit dem Public Key, der gerade verifiziert worden ist und dann damit Authentifizierungsfahren. So, zu den Dateien gibt es also Kommando-Select-File, Dateien anwählen, dann Read-Binary, Dateien aus diesen transparenten Dateien lesen, Update-Binary reinschreiben, zum Beispiel eben für diese Display-Message-Datei, dann Read-Record, Append-Record für Log-Dateien. Für den Besitzer gibt es hier diese Authentifizierungskommandos, Verify, das überprüft irgendein PIN, also es ist vorgesehen zwei Methoden. Erstmal eine PIN, die kann laut DIN 6 bis 8 Bytes lang sein. Maximale Fehlversuche sind hier 3 vorgesehen. Optional ist hier eine PUC. Eine PUC, das ist das, was man vom Handy her kennt, das ist dieser PIN-Unblocking-Key, wenn man seine PIN mal dreimal falsch eingetippt hat. Dann guckt man, dann kramt man irgendwo daheim rum und sucht verzweifelt diesen Zettel, auf dem noch 8 Ziffern draufstehen und kann dann mit diesen 8 Ziffern dann wieder diese PIN freischalten, damit man die Karte wieder benutzen kann. Das Ganze ist hier ein optionales Feature.
Also ich frage dich, es gibt diese Teile von Wasco, oder? Wo du auf der Karte selbst eine Tastatur hast. Das heißt, du musst dem Terminal nie trauen, in keiner Weise. Und man könnte sich ja vorstellen, ich habe die Karte da drin und via Bluetooth auf mein irgendetwas.
Also die Frage war halt, ob jetzt auf der Karte noch irgendwie Tastatur irgendwas drauf vorgesehen ist. Ist es nicht vorgesehen? Er würde es... Also ein Problem halt mit diesem Terminal ist halt, dass wohl beim richtig schönen großen Terminal die Karten ganz eingezogen werden. Wie beim EC-Kartenautomat. Und wenn ich da halt die Karten drin sind, dann kann ich da auch nichts mehr drauf rumtippen. Es sind nur als Interface nur diese ISO-Kontakte vorgesehen. Also es gibt Spekulationen, gibt es keine Bluetooth-Geräte und irgendwas. Also ist es nicht, also auch wenn man jetzt irgendwie das realisieren könnte damit, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand oder dass irgendwas verbreitet wäre, irgendwelche Bluetooth-Sachen auf Automaten zu installieren, ist glaube ich nicht so groß. Und wenn jetzt wie daheim, wenn ich jetzt daheim irgendwie die anwenden möchte, dann kann ich mir auch einen Kartenleser kaufen, der eine Tastatur drauf hat. Also dass man eine Karte hat und ein PIN-Eingabe separat und das mit der Karte irgendwie kontaktlos. Ich kenne dazu keine Technik, die das irgendwie erlauben würde. Also es gibt zwar eben so Dual-Kontaktkarten, von denen ich gestern auch schon erzählt habe, die sowohl über Kontakte als auch über RFID, über RF kommunizieren können. Aber das geht erstmal nicht gleichzeitig und zweitens mal geht das die RF-Geschichten auch nicht recht weit. Also wird auch in Frage kommen, also und dass es irgendwelche Karten gibt, die noch irgendeinen anderen Kommunikationsmöglichkeiten drauf haben, kenne ich auch nicht. Ja, auch eine Frage von Chipgrößen und solche Sachen, weil die ja irgendwie auch bestimmte Belastungen aushalten müssen. Und das schränkt halt auch die Größe der möglichen Chips an, die da drauf sind. Oder auch eine Frage der Energieversorgung. Das geht zwar vom Terminal Energie, aber es ist halt die Frage, wie viel Energie? Also vielleicht 20, 30, 40, 50 Milliampere, ob das jetzt für Bluetooth ausreicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist vom Standard noch vorgesehen, irgendwie Biometrie, das nicht irgendwie näher angegeben ist. Das heißt nur, es kann auch optional, also statt PIN kann auch irgendwie Biometriedaten, so ein Datenblob irgendwie zur Karte hingeschickt werden. Näher ausgeführt ist es nicht. Vielleicht kommt es dann noch irgendwie, mal gucken. Dafür ist jedenfalls dieses Verify-Kommando vorgesehen. Dann gibt es ein Change Reference Data. Das ist einfach nur, um PIN zu ändern. Ein großspuriger Name dafür. Und dann gibt es noch dieses Reset Retry Counter. Das ist dann für die Übergabe der PUC gedacht, um dann den Fehlbildungszähler zurückzuzählen. Und auch gleichzeitig eine neue PIN zu schreiben. Dann gibt es die Kommandos für die Authentifizierung des Terminals. Das ist hier Internal Authentication. Internal heißt, dass sich die Karte gegenüber dem Terminal authentifiziert. External ist dann der umgekehrte Vorgang. Und dann braucht man hier noch die Get-Challenge dazu, um so Zufallszahlen auszutauschen, die dann eben dann zurückgeschickt werden können. Des Weiteren gibt es dann noch drei weitere Kommandos. Das Manage Channel, Manage Security Environment oder kurz MSE und Perform Security Operation PSO. So, Manage Channel erlaubt ist, dass man gleichzeitig zur Karte mehrere Kanäle offen hat. Also bis zu insgesamt 4 Kanälen. Und ich kann hier dann gleichzeitig einen Kanal zum Beispiel für Signaturfunktionen verwenden und einen anderen für irgendeine andere Anwendung. Ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen, kann man sich separat authentifizieren. Und also vielleicht irgendwie für, also zum Beispiel vorgeschrieben ist es für die neueren SIM-Karten, also diese WIMS, Wireless Identity Module, da sind diese Kanäle vorgeschrieben, dass man gleichzeitig mehrere Funktionen mit der Karte fahren kann. Und die anderen beiden Funktionen hier, die sind dann für diese ganzen Krypto-Sachen zuständig. Das erste ist dieses MSE hier, Managed Security Environment. Das ist also die erste eierlegende Wollmilchsau für den kryptografischen Bereich. Mit der kann man diese Security Environments, diese Einstellungsumgebungen anwählen. Man kann sie verändern, aktuelle Schlüsselreferenzen angeben, Initialisierungsvektoren, Algorithmen, Padding-Verfahren und kann diese Sachen auch speichern. Zumindest ist es vom Kommando so vorgesehen. Die Karten müssen davor nicht alle Funktionen unterstützen. An spezifizierten Algorithmen gibt es in dieser DIN-Norm RSA. Mit Padding nach ISO oder nach PKCS1. Es gibt hier dieses DSA zur Signatur und auch elliptische Kurven. An Hash-Verfahren ist hier SHA-1 und RIPE-MD 160 vorgesehen. Wobei bei Deutschen eher dieses untere hier den Vorzug hat, was im Ausland eher ziemlich unbekannt ist, aus Amerika vor allen Dingen. Die zweite eierlegende Wollmilchsau ist dieses PSO hier. Mit dem führt man alle kryptografischen Operationen durch. Das fängt hier an bei digitale Signatur erzeugen, digitale Signatur verifizieren, Zertifikate nach ISO 7816 verifizieren, Daten hashen, entweder alles oder nur den letzten Block. Dann nach ISO vorgesehen sind für dieses Kommando auch noch Verschlüsselung, Entschlüsselung mit Private Key, mit Secret Key und alles mögliche auch noch. Also richtige Eileen, die wollen mich sauer. Das Ganze geht dann mit in diesen Parameterparts P1, P2 kann man grundsätzlich also was wird eingegeben, was soll hinten rauskommen und die ganzen Daten, die stehen hinten dran in Objekten kodiert. wie ich schon vorhin gestern erzählt habe, also das Hashen auf Chipkarte ist eigentlich ziemlich sinnlos, weil einfach normalerweise es schneller ist, das irgendwie auf dem PC oder im Terminal zu hashen und dann an die Karte zu schicken, als es über meinetwegen 9600 Baud pro Sekunde, Bits pro Sekunde zu übertragen oder vielleicht schneller. Auf jeden Fall ist es im Rechner schneller. Höchstens eben für so ganz einfache Terminals kann es vielleicht sinnvoll sein, es auf der Karte zu machen, nämlich dann, wenn man sich sparen möchte, dass das Terminal irgendeine Hash-Funktion implementiert, um es ein bisschen billiger zu kriegen. Jetzt zum Beispiel bei einigen Kommandos, wie bei PSO, ist das Problem, die maximale Datenlänge, die man zur Karte hinschicken kann, sind 52 Bytes und die maximale Datenlänge, die man von der Karte holen kann, sind 256 Bytes. Und das ist halt teilweise wirklich zu wenig für einige Kommandos. Zum Beispiel, wenn ich ein Zertifikat verifizieren möchte. Und dann gibt es eben in ISO die Idee, dass man verschiedene Kommandos verknüpfen kann. Und zwar über die erste Nibble in diesem ClassByte. Wenn die 1 ist, heißt es kommen zu diesem Kommandos noch mehrere Daten. Also ich kann ein Kommando hinschicken, jetzt hier bei diesem Zertifikat verifizieren, schicke ich das erste hin, hier mit einem ClassByte 1.0, indem ich das Zertifikat reinstopfe. 1.0 heißt, es kommen hier noch mehr Daten. Dann im zweiten Befehl, das ist jetzt der letzte, den ich brauche, setze ich das hier auf 0. Und schicke dann hier meine eigentliche Signatur hin und bekomme dann von der Chipkarte die Antwort, okay oder nicht okay. So, mal zum Dateiaufbau, der von DIN vorgesehen ist. Hier unser Root. Verzeichnis, unser Verzeichnis für ein Signaturgesetz, das hier ist so eine Application-ID, die besteht aus 5 Bytes Register-ID, das hier D für Nationale, 276 ist Deutschland und Nummer 66 hier, das ist dann der Rest von dieser Register-ID, die wird einfach durchgezählt, kann man sich auch beantragen und dann hier haben Sie noch das Byte 1, wo als Versionsbyte 1 angehängt. Hier im Wurzelverzeichnis gibt es die Datei EFGDO, Global Data Objects. Da steht drinnen die Seriennummer der Karte und auch noch der Name des Kartenbesitzers. Die kann einfach so ohne irgendwelche Authentifizierung ausgelesen werden. Die gelben hier oder orangen, die sind hier vorgeschrieben, die müssen vorhanden sein. Zum Beispiel auch die zwei hier. PK Public Key, der Root CA für digitale Signatur, der ist vorgeschrieben, muss in der Datei B00 stehen und dann hier noch das Zertifikat für den Kartenhalter für die Signatur, C steht hier für Zertifikat und 00 und dann hier irgend noch ein Nibble dran. Wenn man jetzt hier noch eine Karte haben möchte, die für Terminals geeignet ist, dann muss außerdem auch noch dieses Display-Manager-Datei drauf sein, die dreifach 0 und hier die Zertifikate erstmal von der CA, die diese Zertifikat für das Karte ausgestellt hat und noch das Zertifikat der Karte selber. Auch wieder in diesen Dateien hier ist auch vorgeschrieben. Optional sind dann noch die Dateien hier EFSSD, das ist Security Service Description. Da stehen Informationen drin über Kommandos, die die Karte beherrscht, Kommandosequenzen auch noch. Und dann optional auch noch Zertifikat hier. Und das ist EFProc, das ist dieser Logfile, das ich vorhin erwähnt habe. Es klingt nach mehr, als es wirklich ist. Also es hält zuerst mal Datum, Terminal-ID, den Hashwert von dem Dokument, das man signiert hat, und einen Signaturzähler. Es klingt wunderschön, nur leider wird es dieses EFPROT nicht von der Karte selbst geschrieben, sondern vom Terminal. Und das kann da irgendwas reinschreiben. Also deswegen ist es nur so informativerweise drauf und hat irgendwie keinerlei richtige Aussagekraft. Dann zur Signaturkarte selbst, hier TCOS2-Karte, die sieht also hier so aus. mit der Kartenseriennummer hier drauf. Die besteht aus einem Präfix hier vorne und einem Issuer Identification Number, IIN. Die gibt es wieder irgendwo anders statt wie die RIT und die kostet also auch wieder Geld. Und hier hinten irgendeine laufende Nummer vom Hersteller und eine Prüfsumme. So, also welche Dateien sind jetzt nun wirklich auf der Karte und welche Kommandos unterstützt diese Karte wirklich? Das ist jetzt so das ganze Dateilayout auf dieser Karte. Hier wieder unser Wurzelverzeichnis, unser Verzeichnis für das Signaturgesetz. Also wir erkennen hier wieder unser GDO, unser EFSSD und noch ein paar Zertifikate hier, der RUC-A-Schlüssel. Die wollen wir jetzt mal nicht betrachten, sondern nur den Rest. Und was halt hier auffällt ist, das ist jetzt wirklich eine Karte für den Heimbetrieb. Da ist also kein EFD drauf und auch keine Authentifizierungszertifikate, ist also für den Tablet-Betrieb nicht geeignet. Außerdem finden wir nirgendwo eine Datei für einen PUC, sondern nur PIN-Dateien. Und zwar haben wir hier eine und da eine. Diese PIN hier, die ist geeignet für sowohl Signatur als auch Verschlüsselung. Die ist auch wirklich halt, also diese ganzen Dateien hier, die sind halt außerhalb der Spezifikation von DIN und werden halt von der Datei selbst gehandhabt, man muss die von außen nicht irgendwie zugreifen. Also diese PIN hier, die ist halt für Signatur und für Verschlüsselung geeignet, man kann die eben übergeben und kann dann beide Schlüssel benutzen. Also sowohl diesen Secret hier für Digital Signature, als auch für den hier für Encryption. Diese Encryption Keys hier, die sind übrigens nicht irgendwie, haben nichts mit irgendwelchem Signaturgesetz zu tun. Die hat die Telekom hier, oder Telesex hier selbst freiwillig draufgetan, als noch ein bisschen Mehrwert. Die sind auch nicht von irgendwelcher CA, der DirectCP zertifiziert, oder auch nur irgendwie indirekt signiert, sondern wirklich nur rein von der Telesex. Bei der Karte von der Post, da ist auch noch zusätzlich noch ein Authentifizierungsschlüsselpaar drauf, als irgendwie Mehrwert und es hat auch wieder nichts mit der Regulierungsbehörde zu tun. Dann haben wir hier noch eben die zweite PIN, eine Verschlüsselungspin. Wenn man die eingegeben hat, dann sind nur diese Verschlüsselungsschlüssel hier finden freigeschalten. Also wenn ich irgendwo an irgendeinem Rechner sitze und sicherheitshalber nicht gerne meinen Signaturschlüssel für mich freischalten möchte, weil ich ihm halt doch nicht so richtig vertraue, dann und irgendwas Verschlüsselungsaufgaben oder entschlüsseln möchte, dann reicht es, wenn ich hier diese PIN hier eingebe und kein Programm auf dem Rechner kann den Signaturschlüssel verwenden. Diese PINs hier können übrigens bei der TCOS-Karte zwischen 6 und 16 Bytes groß sein. Als Feature hat hier die Telesec-Karte noch einen Counter drauf. Erstmal hier einen PIN für diesen Counter und hier den Counter selber. Damit könnte man ungefähr dieses erreichen mit dem einen PIN pro Signatur. Also man kann da reinschreiben einen Zählwert. Und bei jeder Signatur, die durchgeführt wird, wird dieser Zähler um 1 runtergezählt. Und wenn er bei 0 ankommt, ist damit keine Signatur mehr möglich. Da muss ich erst wieder hier diese PIN angeben und kann ihn neu schreiben. Also das könnte man nehmen, um irgendwelchen Rechnern den Schaden irgendwie einzugrenzen, wobei eigentlich auch schon mit einer Signatur ein ziemlicher Schaden angerichtet werden kann. Wenn man das Ganze hier auf 255 setzt, diese Datei, dann heißt es unbegrenzt Signaturen möglich. So, was haben wir noch drauf? Also unsere Secret Keys, Public Keys für die zwei Fälle, Verschlüsselungszertifikat für diesen Schlüssel hier und als Zusatz ist hier noch Möglichkeit, einen zweiten Public Key hier drauf zu tun, um ein Secret auszuhandeln, der für einen Datenaustausch mit der Karte gedacht ist, dass ich die Daten, die ich zur Karte hinschicke, irgendwie verschlüsseln kann. Das sind 512-Bit RSA-Key, ist halt auch wieder ein eigenes Feature von der Karte und ist halt irgendwie nirgendwo in der DIN spezifiziert. Also wenn man den irgendwie einsetzen will, dann legt man sich da halt auch schon auf diese Karte hier fest. Dann kann man sich auch so diese EFSSD angucken, diese Security Service Definition. Das ist jetzt so ein Anfang von so einer TCOS-Karte. Das Ganze ist hier TLV aufgebaut, also Tag Length Value. Ich habe hier Tag A0, das ist für, das heißt, das ist ein Objekt, das Authentifizierungskommandos irgendwie beschreibt. Es hat hier die Länge 6, das sind die Daten davon. Dann habe ich hier wieder einen Tag, 80. Und das heißt, 80 ist, das ist so ein Kommando-Template. Das hat die Länge hier 4. Und das ist der Header von diesem Kommando. 20, das ist hier ein Verify-Kommando. Und in diesem P2-Byte wird angegeben, wie man jetzt dieses Kommando, oder ist angegeben, welche PIN jetzt dafür benutzt wird. Also das erste Bit hier vorne gibt an, dass es eine lokale PIN ist, und die 1 hier, dass die PIN Nummer 1 im lokalen Verzeichnis ist. Also für ein Verify-Kommando wird einfach hier diese Header genommen und dann halt noch die PIN selber, die PIN, die man übertragen möchte, selber noch angehängt. Das gleiche gibt es hier dann unten für unsere Change-Reference-Data, auch wieder hier diese PIN-Beschreibung 81. Dann haben wir hier A4, das ist ein Objekt, das beschreibt unsere Signaturfunktion. Da gibt es dann diesen Befehl 80 hier, Objekt 80, das ist dieser Befehl hier, das ist ein Befehl PSO, Perform Security Operation. Hier in P1 und P2 wird eben angegeben, dass halt Daten reinkommen und eine Signatur rauskommen soll. Das Zertifikat für diesen Schlüssel hier liegt in C00 drin, Objekt 85, Länge 2, Dateiname. Und hierfür soll die Umgebungseinstellung 1 verwendet werden. Und da gibt es noch ungefähr das gleiche für die Verschlüsselungsfunktionen, die noch auf der Karte drauf sind, wie man die ausführen sollte. Dann an Kommandos unterstützt haben die Karte eben diese ganzen DIN-Kommandos, allerdings mit eingeschränktem Umfang bei diesem PSO. Zum Beispiel, dass eben kein Verify unterstützt, weil die Karte einfach keine Public Key Operationen in dieser Größenordnung von 1024 Bit anbietet. Auch die allerneuesten Karten von TCOS unterstützen es nicht, und deswegen bietet es einfach diese Funktion nicht an. Und zusätzlich sind halt natürlich noch Dateien, Kommandos dabei bei dieser Karte, die man braucht zum Erzeugen und Löschen sowohl von Dateien als auch von diesen Short File IDs. Für Dateien heißt dann eben Create und Delete, und diese Short-File-IDs, das sind so 5-Bit lange Datei-IDs, die direkt in Kommandos angegeben werden können, um da ein bisschen abzukürzen. Die Kommandos heißen hier Include SFI und Exclude SFI. So, vielleicht noch was zur Literatur. Also die ganzen Signaturgesetz DIN-Spezifikationen, die kann man hier bei BSI hier runterladen, sind sogar seltsamerweise auf Englisch, obwohl es eine deutsche Norm ist. Dann die Webseite von der Telesec-Seite ist hier. Man kann zwar Dokumentation nicht direkt runterladen, aber die sind eigentlich recht großzügig, gehen sie um, also man einfach mal anfragen, und also da wird man sich keine Probleme haben, der von denen Doku zu kriegen zu ihren Karten. Und so allgemein über Chipkarten halt diesen Rankel Effing, den ich halt gestern schon erwähnt habe, so das beste Werk eigentlich über Chipkarten überhaupt, so deckt eigentlich den ganzen Bereich ab. Ja. Ist es ein bisschen klar geworden, wie das dann so in der Praxis aussieht? Noch irgendwie Fragen?
Gibt es da schon überhaupt irgendwelche konkrete Anwendungen für? Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand das verlangt, oder für Anwälte, was du vorher meintest, oder irgendwie so?
Also es gibt ein paar richtige CAs, die halt die ganze Hardware bei sich stehen haben, und die können quasi ihre Dienste an Unter-CAs irgendwie weiterverkaufen. Und eine von diesen Unter-CAs ist irgendwie für Anwälte gedacht. Ob die jetzt, wie verbreitet die jetzt sind, weiß ich nicht. Ich habe mit Anwälten nicht so viel zu tun, glücklicherweise. Vielleicht. Also man kann es zum Verträge unterzeichnen benutzen.
ich arbeite gerade bei so einer Firma, die damit zu tun hat, unter anderem, und die verschicken damit verschlüsselte E-Mails und signierte E-Mails und rechtlich anerkannte E-Mails in gewisser Hinsicht, diese Notare an der Stelle. Und es gibt dann auch so eine Kooperation, dass die sich mit dieser Karte jetzt bei uns ein Login machen können, zum Beispiel.
Also diese ganzen Verschlüsselungsfunktionen und Login-Funktionen, die sind alle außerhalb des Hintergrundgesetzes. Das sind alles nur Zusatzdienste, die man irgendwie drauf tun kann. Die eigentliche, was eigentlich mit der Signatur selbst zu tun hat, Signaturgesetz, das sind wirklich nur die Signaturen, eben von entweder von E-Mails oder von mir aus auch von Verträgen oder irgendwas. Die rechtliche Vorteile von solchen Karten ist, dass davon eher davon ausgegangen wird, dass es sicher ist. Wenn ich jetzt irgendwas anderes verwende, irgendwie PGP oder so, dann wird eher mal davon ausgegangen, dass es nicht sicher ist. Wobei da allerdings eben ein Richter durchaus frei würdigen kann.
Das, was du gerade als Vorteil darstellst, ist doch eigentlich für den Anwender eher ein Nachteil.
Für den, der die Karte hat, ist es ein Nachteil.
Weil, ich sag mal, die Karte kann noch so sicher sein, wenn sie in das Gesamtsystem, wo sie eingebettet ist, wenn dort eine Unsicherheit ist und diese auf der ersten und der zweiten Folie genannte Annahme, dass der Arbeitsplatz oder das Terminal des Anwenders als sicher angesehen wird, ist ja eigentlich quasi im Moment noch der Hauptknackpunkt, um den diskutiert wird. Ja. Wenn ich jetzt aber elektronisch signiere mit einer Signatur gemäß Signaturgesetz, gehen zunächst erstmal die Gerichte davon aus bei der Rechtsprechung, dass diese Signatur ordnungsgemäß erstellt wurde. Das heißt, ich habe eigentlich als Anwender in erster Linie einen ganz, ganz großen argumentativen Nachholbedarf, dann zu sagen, nein, nein, da hat wirklich ein Fehler im System vorgeherrscht. Also
der Anwender selbst, der hat von der Karte eigentlich nur Nachteile. Er hat für sich keine Sicherheit, weil die Sicherheit nur für andere ist, aber er hat dafür Unkosten. Und wenn irgendwie Probleme auftreten, hat er die Probleme, also hat er die Probleme am Hals und nicht irgendjemand anderes. Die Vorteile sind halt für den, der halt für den signiert wird. Der hat halt eben leichter, das irgendwie dem zu vertrauen, diese Signatur.
Es gibt ja noch ein Problem. Wenn du es mit einer Karte unterschreibst, dann weißt du eventuell nicht, dass du unterschrieben hast. Ich meine, das ganze Problem jetzt mit den Verträgen heute ist, ja, du gehst vor ein Gericht und die gehen davon aus, wenn sie dir das Ding vor die Nase halten, dann kannst du sagen, ja, ich habe es unterschrieben oder nein, ich habe es nicht unterschrieben. Du kannst immer noch lügen, das geht immer. Aber grundsätzlich, du weißt mal, ob du es unterschrieben hast. Bei so einer Karte ist eben genau das nicht mehr der Fall. Da kann dir jemand was vor die Nase halten und du sagst, ich habe da so ein bisschen rumgeklickt. Vielleicht hat die Karte das unterschrieben. Das ist ein Riesenproblem, was sich in der Rechtsprechung eigentlich noch niemand angeschaut hat.
Das gibt im Prinzip noch viel größere Probleme. Nämlich auch wenn man irgendwie Daten unterschreibt, die Interpretation von Daten, die auf dem Rechner liegen, die müssen ja nicht immer gleich sein. Also so ein Beispiel sind ja diese Word-Dokumente, die bei einem Word irgendwas anzeigen und beim nächsten dann schon nicht mehr. Man musste halt, wenn man irgendwie was signiert, muss man wieder auch wirklich darauf achten, was man signiert. Also muss am besten vielleicht irgendwelche ASCII-kodierten Textdateien oder irgendwas, wo man sicher sein kann, dass man auch wirklich alles sieht und dass die Interpretation auch wirklich eindeutig ist. Also mal ganz abgesehen davon, dass man halt, wenn man irgendwie rumspielt, dass man da halt irgendwie vielleicht irgendwas unabsichtlich signiert oder irgendwas. Also es muss ja, also am besten wären eigentlich irgendwelche so Trusted Computing Devices, irgendwas, ein Handheld, wo ein mit LCD-Display, mit irgendwie PIN-Tastatur, wo man Dokumente rüberladen kann, vielleicht auch sogar eingeben kann, wo in einem Format sind, das auch wirklich eindeutig ist und wo man dann die Karte reinsteckt, wo manipulationssicher ist, wo man dann signieren kann und auch wirklich dann wirklich zuverlässig sieht, was man getan hat. Das wäre eigentlich so das Ideal.
Vielleicht ein Aspekt, warum sich solche Signaturkarten auf lange Sicht doch durchsetzen werden, ist, dass im Gesetz, also im BGB, eben für manche Verträge die Schriftform gefordert ist. Und seit Mitte letzten Jahres gibt es ein Gesetz, das eben für manche Verträge auch die elektronische Form vorsieht, statt der Schriftform. Und da muss eben dann eine solche qualifizierte elektronische Signatur verwendet werden, im Gegensatz zu einer normalen elektronischen Erklärung.
Man muss sicherlich irgendwie abwägen, ist es mir das Risiko wert, dass ich daheim durch irgendeinen Trojaner mir irgendwelche ziemliche Probleme einhandle? Oder dass ich stattdessen dafür dann halt wegen irgendeinem Vertrag oder irgendwas nicht irgendwo hingehen muss, um das auf Papier anzufertigen? Man muss da halt irgendwie abwägen. Also was irgendwie auch geplant ist, und zum Beispiel hier im Großraum Nürnberg so projekthalber irgendwo so gemacht wird, ist eben so Signatur in der Verwaltung, dass man seine Parkkarten oder Parkausweise oder irgendwelche anderen Sachen, die man Kommunen machen kann, also irgendwie sich ummelden zwischen Kommunen, dass man das Ganze online per digitaler Signatur erledigen kann. Man muss halt überlegen, gehe ich lieber hin zur Behörde und stelle mich da an, eine halbe Stunde oder Stunde oder wie auch immer lang das dauert, und mache es persönlich selber und habe halt dafür garantiert keine Probleme mit irgendwelchen unabsichtlichen Signaturen, oder mach's lieber von daheim aus, zahl meine 300 Mark am Anfang, oder wahrscheinlich wird es in Zukunft auch billiger werden, wenn es mehr Leute nutzen, und habe halt eventuell ein Risiko.
Ich hätte nur eine Frage, bringt es vielleicht einen Vorteil, dass man der Karte mehr trauen kann, im Sinne von vielleicht weniger Hintertüren oder ähnliches? Also die Hersteller von den Karten werden wohl kaum noch irgendwelche Hintertüren einbauen, allein wegen der Haftung. Bei anderen Karten kann man sich nicht so sicher sein, oder was meinst du?
Also ich glaube jetzt, wirklich das größte Risiko sind wirklich das der eigene Heim-PC. Also dagegen kann man irgendwelche Hintertüren, die irgendwelche Hersteller einbauen, glaube ich, wirklich ziemlich vernachlässigen. Diese Karten, die hier von der Telesig gibt, diese T-Cross-2-Karten, die gibt es auch als so einzeln zu kaufen, so mit Nummernzertifikaten drauf. Und ich denke mal, dass sich auch die anderen irgendwo anstrengen werden, da keine Hintertüren einzubauen, weil es halt mit Sicherheit auch schlecht fürs Business ist, wenn es irgendwie rauskommt.
Ich habe noch eine andere Anmerkung. Hier wird jetzt darüber gesprochen, wie schwierig das ist, im privaten Bereich für einen Enduser damit zu arbeiten. Es gibt schon seit 97 das Gesetz, die Signaturverordnung und die ganzen Maßnahmenkataloge von verschiedenen Behörden. Aber es bringt doch eigentlich den Eindruck, dass das eigentlich keine Technologie für den Heimanwender war, von vornherein. Das war sehr technisch. Wenn man sich anschaut, wer sich ein Zertifikat geholt hat, das sind teilweise Leute, die sich berufsmäßig oder hobbymäßig mit Kryptographie beschäftigen, das sind ja kaum Endanwender, das sich natürlich auch in den Preisen widerspiegelt. Siehst du in den neuen Varianten der Signaturverordnung, in den neuen Versionen des Signaturgesetzes, mehr Möglichkeiten, das an den Privatanwender heranzubringen? Ich meine, das ist ein unumstrittener Vorteil für Behörden und Firmen, ist sicherlich klar, aber wir reden ja hier über den Privatbereich.
Also ich habe das neue Signaturgesetz nicht so durchgearbeitet wie das alte, aber das neue Signaturgesetz hat zumindest den großen Vorteil, dass es deutlich flexibler ist als das alte. Das alte sieht ja nur diese unheimlich tollen Signaturgesetzkonformen Karten alles mit furchtbar sicher vor und dann dementsprechend auch teuer. Und die neuen, das haben ja mindestens 3 Abstufungen, ich glaube in Deutschland eben haben es sogar 4 Abstufungen, damit sie diese CAs hier noch irgendwie glücklich machen, weil die haben wir die Investitionen getätigt, die eigentlich nach den EU-Richtlinien eigentlich nicht vorgesehen sind. Und deswegen haben sie in Deutschland noch eine zusätzliche, noch sichere Stufe eben eingeführt, die freiwillig ist, um hier diesen schon existierenden deutschen CAs so ein bisschen was Leckerli zu geben und sie glücklich zu machen. Aber jedenfalls hat es eben den Vorteil, dass es flexibler ist und damit auch eben auch weniger sichere und auch günstige Alternativen anbietet, die dann vielleicht auch eben im Privatbereich interessant werden. Weil 300 Mark ist für irgendeinen Privatnutzer, der damit also vor allem jetzt noch überhaupt nichts tun kann, auf jeden Fall zu teuer. Und halt auch irgendwann später sind 300 Mark immer noch ziemlich viel, wenn man damit halt nur irgendwelche Parkscheiben mal irgendwie umbilden kann. Also für 300 Mark mal eine halbe Stunde irgendwo zu sparen, ist irgendwie auch interessant. Also ich denke mal, dass es in Zukunft eher mit Anwendungen und eben diese Flexibilität eher für Privatanwender interessant wird.
Also findest du auch, dass es ein richtiger Weg ist, dass auch in der Signaturverordnung der Schritt weg von RSA der richtige Weg war? Also wenn man sich auch das Gesetz und die Verordnung in der ersten Version anschaut, war es doch ziemlich sehr RSA-lastig, sogar auch in der Formulierung und auch in der Begriffswahl. Ist das auch ein Vorteil, dass die Technologien dann auch billiger werden? Weil
also RSA macht eigentlich nichts teuer. RSA selber ist, kostet aber genauso.
Es war doch ein gewisser Weg, der den Anwendern aufgezwungen wurde. Überhaupt gar nicht über andere Verfahren nachzudenken, über andere Strukturen, über andere Spezifikationen. Es war doch eine relative eine gute Vorgabe für den Endanwender oder für die Firmen, gewisse Sachen umzusetzen.
Also RSA selber macht erstmal nichts teuer und das BSI selber präferiert eigentlich auch die elliptischen Kurven, soweit ich gehört habe. Flexibilität schadet hier sicherlich nicht. Also elliptische Kurven ist halt wieder so ein Feld, das sich irgendwie noch nicht so richtig durchgesetzt hat, wo man auch nicht weiß, wohin jetzt der Weg geht, wo es auch etliche Patente noch gibt, die zumindest Implementationen irgendwie betreffen, wo es auch eigentlich noch eine größere Zahl an Spezifikationen gibt. Also ich würde jetzt selber elliptische Kurven eigentlich eher ungern einsetzen. Also mein Algorithmus der Wahl wäre eigentlich wirklich das RSA. Und ich denke irgendwie, die Algorithmen vorzuschreiben, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie groß betrifft, wie eingesetzt die werden können. Also man hätte ruhig irgendwie bei RSA allein bleiben können von mir aus. Also das hätte, weil PGP benutzt unter anderem zumindest RSA, hat früher nur RSA benutzt. Bei X509, bei den ganzen S-MIME-Geschichten wird eigentlich standardmäßig RSA verwendet. Also es stört nicht, überhaupt nicht. Sonst noch Fragen? Okay, also wenn keine Fragen mehr kommen, bedanke ich mich da. Auf der Telesec-Karte für den Anwender noch nutzbarer Speicherbereich drauf ist, müsste noch einer drauf sein. Also die Telesec-Karten, die haben eigentlich, also das MF-Verzeichnis ist eigentlich durch keinen Schlüssel geschützt. Man kann also ohne irgendwelche Schlüsselkenntnisse noch weitere Verzeichnisse einfach so draufschreiben und die dann irgendwie nutzen. Aber das Signaturgesetzverzeichnis ist so abgeschlossen und da kann man selber nicht drin rumvorwerken. Gibt es auch diese Netkey-Karten gibt es bei Telekom zum Bestellen, im Katalog sind sie irgendwo drin, für knapp 30 Mark. Und da ist eben auch so eine Verzeichnis drin mit so einer ähnlichen Struktur. Und da ist auch noch viel freier Platz drauf, um selber irgendwelche Sachen noch drauf zu bringen. Okay, dann Dankeschön fürs Zuhören und noch viel Spaß hier.